HR Info. Wissenswert.
Die amtlichen Wetterdaten signalisieren es und auch die Beobachtungen der Waldbesitzer führen zu dem Schluss, es wird wärmer in Deutschland. Der Klimawandel macht sich auch bei uns immer deutlicher bemerkbar. Mit Folgen speziell für den Wald. Landwirte können relativ schnell auf andere Sorten umsteigen, wenn sie den Ertrag ihrer Äcker halten wollen. Beim Wald sieht das ganz anders aus. Was heute gepflanzt wird, das bringt erst in 80 Jahren oder auch erst in 180 Jahren guten Ertrag. Welche Bäume aber sollten heute gepflanzt werden? Und wie wird das erforscht? Darum geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Trockene Jahre hat es schon immer mal gegeben und natürlich auch anhaltende Hitzewellen. Aber was inzwischen als gesichert gilt, ist, dass Starkregenfälle sich häufen. Die helfen dem Wald wenig, denn Wasser im Übermaß läuft rasch ab, es versickert nicht im Boden. So kann es dazu kommen, dass der alljährliche Niederschlag in bestimmten Regionen zunimmt, dass der Boden dort aber dennoch immer trockener wird. Die Folgen davon kennt auch Dr. Markus Ziegeler, der Leiter des Forstamts Reinhardshagen. Er war zudem bis vor kurzem Geschäftsführer vom Deutschen Forstwirtschaftsrat. Das ist die politische Interessenvertretung der Waldeigentümer.
Wir wissen, dass die Fichte auf gewissen Standorten Probleme hat, wenn zum Beispiel die Niederschläge zurückgehen, wenn die Temperaturen ansteigen. Und dort wollen wir auch gezielt mit Baumarten arbeiten, wie gesagt in Mischung immer, die mit dieser Situation besser zurechtkommen und die auch auf den Standorten standortgerecht angebaut werden können. Ein prominentes Beispiel dafür ist die immer häufig zitierte Douglasie, die bei vielen Naturschützern ja da, wo man da auf Granit beißt, weil sie nicht von hier kommt, sondern aus Nordamerika kommt, obwohl wir eine 200-jährige Anbautradition schon haben mit der Douglasie. Die spielt dort eine wichtige Rolle für die Waldbesitzer, die sich sagen, also natürlich, ich will naturnäher wirtschaften, aber ich will einen produktiven Nadelholzbestandteil nicht außer Acht lassen, um mein Produktionsrisiko dort etwas zu streuen. Das ist ja eine altbekannte Weisheit, wer streut, der rutscht nicht. Das heißt, möglichst auf Vielfalt setzen und da spielen standortgerechte Nadelholzarten, die auch etabliert sind in der Forstwirtschaft, wo wir eine langjährige Anbauerfahrung haben, die spielen eine wichtige Rolle.
Das also sind mögliche Konsequenzen, die der Klimawandel für unsere Wälder bewirkt. Konsequenzen aus dem Blickwinkel der Waldbesitzer betrachtet. Woher aber weiß man, was zu tun ist, um unsere Wälder langfristig als Ertrags- und als Erholungsgebiete attraktiv zu halten? Die Antwort ist einfach, das wird erforscht. Zum Beispiel im Kroffdorfer Forst bei Gießen. Gabi Beck hat sich dort umgesehen und sie hat außerdem Hessens älteste Waldversuchsfläche besucht.
Es geht in Rüdesheim in den Wald. Wir lassen die Weinberge hinter uns und fahren mit dem Jeep in das dahinterliegende Waldgebiet. Es soll zu Hessens ältester forstlichen Versuchsfläche gehen. Förster Arno Dietz von der Revierförsterei Rüdesheim steuert den Jeep über einen jahrhundertealten Waldweg. 500 Meter über dem Rhein. Am Wegesrand zeigt er auf erhöhte Stellen im Waldboden unter den Buchen. Das sind Hügelgräber der Kelten, sagt er. Einst wurde dieser Fernweg hoch oben über dem Rhein mit Pferdekutschen befahren. In Zeiten von Autobahnen dient er jetzt hauptsächlich als Wanderweg und eben dem Förster.
Wir fahren jetzt hier durch den Staatswald des Landes Hessen im Forstamt Rüdesheim und fahren in einen Bereich, der früher, als der Bestand begründet wurde, noch Oberförsterei Lorch hieß.
Früher? Das war im Jahre 1885. Damals wurde hier die erste Fläche eingerichtet. Links und rechts von uns Buchenwälder, aber auch einige Eichen. Fast sieht es hier aus wie ein kleiner Urwald, jedenfalls für den Laien. Allerdings für den Förster vertraute Gefilde. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt durch den Wald erreichen wir die Versuchsfläche. 2500 Quadratmeter Südhang. Eigentlich kaum erkennbar, ein ganz normales Stück Wald. Nur die Zahlen, die mit weißer Farbe auf die Stämme geschrieben sind, zeigen, dass hier Wachstum beobachtet wird.
Alle Bäume dieser Versuchsfläche wurden markiert. Man muss vielleicht kurz ausholen, als man vor 300 Jahren sich mit der Nachhaltigkeit beschäftigt hat oder begann, sich damit zu beschäftigen, wollte man natürlich wissen, was passiert im Wald. Wie wachsen Bäume? Wie schnell wachsen Bäume? Wie viel Holz liefern sie? wie wachsen sie in der Konkurrenz mit anderen Baumarten. Und diese Fragestellung hat man dann versucht, über Versuchsflächen zu ermitteln und zu beantworten. Und deswegen wurden auf verschiedenen Standorten für verschiedene Baumarten überall im Land Hessen und auch in anderen Bundesländern solche Versuchsflächen angelegt.
Damit sollte in ganz Preußen untersucht werden, wie man den Holzertrag steigern kann. Man wollte nachvollziehen, wie das Wachstum der Bäume in Abhängigkeit vom Standort ist. Die Aufzeichnungen sind alle noch erhalten. Damals in Süterlin-Schrift, fein säuberlich eingetragen in dicke Bücher, die noch heute im Forstamt Rüdesheim liegen. Die Versuchsfläche wurde vor etwa 200 Jahren mit Eicheln gesät. Zwischen den Eichen wachsen aber auch Buchen. Ursprünglich war die Buche in Hessen sogar vorrangig. Bei uns wächst sie besonders gut. Davon zeugt der Name Buchonia, den die Römer der Region oberhalb des Mains gaben. Die Eiche allerdings liefert das kostbarere Holz.
Also wenn sie richtig einen wertvollen Stamm ergibt und sie sehr stark ist, dann kann sie durchaus 800 bis 1000 Euro pro Holzfestmeter Erlös erzielen.
Deshalb steht auch auf der Versuchsfläche das Eichenwachstum im Fokus der Beobachtung. Hier oben stehen die Eichen, umrundet von Buchen. Das ist etwas Besonderes.
Eichen sind Lichtbaumarten, die werden dann wachsen zunächst einige Jahre und ab etwa ihrem 10. Lebensjahr müssen sie ziemlich freie Krone haben, um sich frei zu entwickeln. Das heißt, andere Bäume dürfen sie möglichst nicht beschatten, da sie das volle Licht für ihre Entwicklung brauchen. In einem Bereich wie hier und für das spätere Entwickeln der guten Eichen braucht man die Buche als pflegende Baumart. Die Buche ist eine Schattbaumart. Sie kann sehr lange im Schatten verbleiben, auch von anderen Bäumen, entweder unter Buchen oder auch unter Eichen. Und beschattet dann automatisch die Stämme der Eichen. Und dadurch verhindert sie, dass die Eichen Wasserreiser ausbilden. Das heißt, es sind so kleine, zarte Ästchen, die nach plötzlicher Freistellung der Eichenstämme entstehen und die würden den Eichenstamm entwerten.
Die Buchen beschatten also die Stämme der Eichen, nicht jedoch die Kronen. Einmal im Jahr werden die Bäume hier vermessen. Wie viel haben sie zugelegt? Wie ist der Stammumfang? Wie die Höhe? Wie wachsen sie auf dem typischen Boden hier? Der ist steinig und mit Taunusquarzit durchsetzt.
So kann man über Formeln den Holzvorrat auf einer Fläche ausrechnen und den Zuwachs, den an Holzsubstanz, den der Waldbestand auf einem Hektar zum Beispiel haben würde. Und diese Zahlen sind ganz wichtig für den jährlichen Hauungsplan und auch die forstliche Planung, die Forsteinrichtung, wie sie so bezeichnet wird, um daraus wieder abzuleiten, wie stark kann man Wald nachhaltig nutzen, um ihn immer zu erhalten und alle seine Funktionen, seine wichtigen Schutzfunktionen für den Naturschutz, für den Bodenschutz, für den Klimaschutz weiter zu sichern.
Nachhaltig heißt, es soll nicht allzu viel mehr an Holz entnommen werden, als nachwächst. Denn auch hier ist der Wald in erster Linie Rohstofflieferant. Der Wald soll Holz liefern. Arno Dietz betrachtet die 200-jährige Eiche mit der Nummer 23.
Diese Eiche geht es wunderbar. Einen sehr schönen geraden Schaft, so bezeichnet man den geraden Stamm. Der ist im Moment noch völlig frei von Wasserreisern, also diesen kleinen Ästchen, die sich störend auswirken würden auf die Holzstruktur.
Der Förster bewegt sich durch die Anlage, begutachtet die Bäume, kommentiert ihre Entwicklung. Er ist zufrieden im Moment. Die Mischung zwischen Buchen und Eichen ist in Ordnung, sagt er.
Allerdings dürften es durchaus noch ein paar mehr Buchen sein. Man muss bei den Buchen nur aufpassen, weil sie ja in der Konkurrenz zur Eiche manchmal etwas schneller wachsen als die Eiche, dass sie nicht oben im Kronenraum der Eiche das Astwerk einengen und dadurch dazu führen, dass die Eiche langsamer wächst oder ihr Wachstum ganz einstellt. Das wäre dann nicht für die Eiche sehr förderlich.
Erkenntnisse, die in den zukünftigen Waldbau einfließen. Und so wissen die Förster auch, wie sie der Eiche eine Chance geben können, sich zwischen den Buchen zu entwickeln.
Das geht durch Kronenpflege, indem man nämlich dann die konkurrierenden Buchen etwas zurückdrängt. Das heißt, einzelne bei jeder Durchforstung entnimmt, so etwa alle 5 Jahre. Und so die Krone der Eiche immer gesund erhält.
Gleichzeitig achten die Förster darauf, dass Tiere, die hier leben, geschützt werden.
Das heißt, wenn es eine Baumhöhle gibt, eine Eiche, in der vielleicht Fledermäuse nisten oder ein Waldkauz wohnt oder eine Hohltaube wohnt, dann wird diese Eiche auf keinen Fall gefällt. Sie wird sogar mit einem kleinen H für einen Habitatbaum, weil sie ein Wohnungsbereich ist sozusagen für das Tier, markiert. Und dieser Baum wird also absolut gesichert und dem wird nichts getan.
Als die Versuchsfläche vor etwa 200 Jahren eingerichtet wurde, stand allerdings allein der Holzertrag im Mittelpunkt. Man ging davon aus, dass nur der Standort Einfluss auf das Wachstum der Bäume hat. Inzwischen weiß man, dass Klima und Stoffe aus der Umwelt sich genauso auswirken. Das sagt Hermann Spellmann, der Leiter der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Die 2006 gegründete Anstalt untersucht für Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein das Waldwachstum.
Diese Bäume tragen in sich eine Geschichte. Wenn dieser Versuch 1830 angelegt worden ist, also hat er eben bis, würde ich sagen, in die 50er Jahre ein Wachstum gehabt unter noch nicht so starker Beeinfluss der Einträge aus der Luft.
Danach wurde alles anders.
Und dann sieht man aber in einem höheren Alter, normalerweise die Eiche ist eine Baumart, die in der Jugend sehr schnell wächst und dann flacht das Wachstum ab. Aber diese Bäume haben nochmal so eine Art Düngungseffekt ab der 60er Jahre durch die hohen Stickstoffeinträge.
Und sie sind in dieser Zeit schneller gewachsen. Der Stickstoff wirkt wie ein Turbodünger. Die Stickstoffeinträge werden in der Abteilung Umweltkontrolle gemessen. Über Hessen verteilt unterhält die Forstliche Versuchsanstalt mehrere Intensivbeobachtungsflächen, wo neben dem Wachstum der Bäume auch genau festgehalten wird, welche Stoffeinträge es gibt und wie wirkt sich das sich verändernde Klima aus.
Im Taunus oder hier im Hessischen Ried, überall über Hessen verteilt, haben wir Intensivbeobachtungsfläche, wo wir dann überprüfen, wie ist das mit den Einträgen oder mit diesen Stoffkreisläufen. Darüber hinaus gibt es auch ein festes Netz der Bodenzustandserhebung. Das ist im Raster 8x8 über Hessen verteilt. Und überall, wo es auf Wald trifft, werden alle 10 Jahre etwa, wird der Bodenzustand analysiert. Und darüber hinaus hat die forstliche Praxis eine Standortskartierung.
Ortswechsel. Wir sind im Kroffdorfer Forst bei Gießen. Hier ist eine dieser Intensivbeobachtungsflächen. Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt unterhält hier forsthydrologische Untersuchungen. Das heißt, der Wasserhaushalt der Bäume, des Waldes und des Bodens wird gemessen. Stefan Steden ist umwelttechnischer Assistent. Seine Aufgabe ist es vor allem, die sensiblen Messanlagen hier im Wald zu warten, zu überwachen und abzulesen. Ein Messwehr mitten im Wald. Dort, wo das Quellwasser sich einen Weg aus dem Berg bahnt, dort haben die Wissenschaftler ihre Messstelle eingerichtet. Ein Bach mit einer Brücke, daneben eine kleine Hütte mit technischen Geräten darin, die die Wassermenge aufzeichnen.
Hier werden Abflussmessungen durchgeführt an 2 Messwehren, das ist B1 und B2. Und dann gibt es noch eine A1 und eine A2 Messwehr, die sind in einem anderen Bereich. Und da werden Vergleichsmessungen gemacht, was den Abfluss des Wassers, Oberflächenwassers betrifft.
Das Wasser, die Hauptnahrung der Bäume, ist extrem wichtig für den Erhalt des Waldes. Mit dem Wasser nimmt der Baum gleichzeitig Nährstoffe, aber auch Schadstoffe auf.
Das ist ja auch so eine Art Quellenbereich. Der kommt aus dem Waldgebiet. An verschiedenen Stellen kommt Wasser unterirdisch, tritt da aus. Und je nachdem, wie gesättigt der Boden ist, fließt natürlich auch das Oberflächenwasser hier ab.
Es gibt Zeiten im Jahr, in denen ist hier kein Oberflächenwasser zu sehen. Da liegt die Quelle fast im Trocknen. Seit 1971 gibt es diese Messstelle hier. In einer kleinen Hütte stehen die technischen Geräte. Hier laufen die Messungen zusammen.
Das ist ein alter Pegelschreiber. Da ist unten ein Schwimmer im Boden. Der verläuft parallel in der Schacht hier zu dem großen Becken. Und je nachdem, wie hoch das Wasser da steigt, geht dort der Schwimmer hoch. Und dann wurde hier oben durch einen Rollschreiber, der ist hier drin, gewesen. Das ist aber alles deaktiviert, weil wir jetzt natürlich bessere Geräte haben. Wir haben jetzt digitale Messgeräte, die das 15-minütlich aufzeichnen. Und die Batterie würde auf jeden Fall ein Jahr halten. Aber es wird in regelmäßigen Abständen natürlich abgeglichen mit einem sogenannten Stechpegel, ob die Werte, die das aufzeichnet, auch wirklich stimmen. Da machen wir Vergleichswerte. Der Stechpegel, der ist hier an der Seite. Macht man die Bretter auf. Und dann kann man dann das Teil reinstecken und kann dann halt messen, wie hoch der Wasserstand ist.
In einer handschriftlich geführte Liste werden zusätzlich einmal in der Woche die Kontrollwerte eingetragen. Und schon geht es weiter, hoch den Waldweg zur Hauptmessstelle hinauf. Hier stehen etwa 1 Meter hohe Plastikfilter im Wald in einem eingezäunten Gebiet. Sie sammeln Wasser in einer Art Eimer auf. Außerdem sind einige der alten Buchen mit einem Messgerät rund um den Stamm ausgestattet. Elektrische Kabel führen in eine Hütte. So wird ganz genau der Wasserablauf am Stamm gemessen. Wie viel Wasser rinnt herunter, wie viel Inhaltsstoffe führt es mit sich.
Da messen wir Temperatur, Niederschlag und Strahlung. Und da ist ja im Prinzip ist das eine Referenzstation, um festzustellen, wie viel Niederschlag fällt im Freiland und wie viel fällt im Bestand, wie viel versickert, wie viel verdunstet oben im Kronendach und so. Und dann kann man daraus diverse Rückschlüsse ziehen.
Erste Ergebnisse dieser Dauerbeobachtung formuliert der langjährige Mitarbeiter der Versuchsanstalt so.
Mein subjektiver Eindruck ist, dass das Abflusswasser hier ein bisschen weniger geworden ist und auch der Schlammeintrag in den letzten Jahren, weil wir machen ja 2-mal im Jahr hier eine Messwehrreinigung und da holen wir den ganzen Schlamm, der sich unten drin als Sediment sammelt, den holen wir raus, den messen wir in der Menge und auch in der chemischen Substanz.
Ein subjektiver Eindruck. Jedoch die Wissenschaftler in der Forschungsanstalt haben alles genauestens analysiert. Nach deren Erkenntnissen hat zumindest hier im Kroffdorfer Forst der Niederschlag zugenommen. In dem Zeitraum zwischen 1972 und 2014 haben die Niederschläge sogar extrem zugenommen. Und zwar besonders in den Monaten Juli und August. Die Menge an abfließendem Wasser hat sich aber tatsächlich nicht erhöht. Das heißt, es ist mehr Wasser verdunstet. Der Kroffdorfer Forst ist übrigens deutschlandweit die einzige experimentelle Langzeitstudie zum Wasserhaushalt von Wäldern. Jeden Montag werden hier Wasserproben genommen und im Labor auf wichtige anorganische Inhaltsstoffe untersucht. Erste Erkenntnisse sind auf einer Tafel im Wald für Wanderer festgehalten.
Die Bäche im Kroffdorfer Wald weisen pH-Werte um den Neutralpunkt von 7 auf. Das Niederschlagswasser erfährt also auf seinem Weg durch Boden und Gestein noch eine weitgehende Säurepufferung. Allerdings gehen bei hoher Wasserführung die pH-Werte bis auf etwa 6,5 zurück.
Das heißt, dass der Niederschlag, der runterkommt, ursprünglich saurer ist als das Wasser, das dann aus dem Boden gesickert ist. Hier trägt der Boden also seinen Teil dazu bei, die Säureanteile zu neutralisieren. Auch andere Stoffeinträge haben sich reduziert, insbesondere Schwefel und Stickstoff. Dabei ist Schwefel ganz besonders stark zurückgegangen, nämlich auf nur noch 10% der einstigen Zahl. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Der saure Regen, einst ein Problem der 70er Jahre, ist also weniger sauer. Allerdings ist der Mineraliengehalt im Wasser dennoch zurückgegangen. Calcium, Magnesium und Sulfat. Ihr Gehalt hat sich halbiert innerhalb der letzten 20 Jahre. Die Wissenschaftler nennen es eine Verarmung der Böden als Folge der Versauerung. Der umliegende Wald rund um das Versuchsgebiet wird naturbelassen. So können die Wissenschaftler ablesen, wie der Wald auf besondere Umwelteinflüsse reagiert, wie etwa Schadstoffeinträge aus der Luft oder veränderte Klimabedingungen. Der Klimawandel hat in den letzten Jahren auf jeden Fall eins gebracht: Es wurde trockener. Trotz der zeitweise deutlich gesteigerten Niederschläge. Die Zahl der Sommertage hat sich im Kroffdorfer Forst sehr stark erhöht. Das sind Tage, an denen das Thermometer auf über 25 Grad steigt. Birte Scheler ist Forstwissenschaftlerin in der Versuchsanstalt. Sie erklärt, in welche Richtung sich der Klimawandel in Zukunft entwickeln könnte.
Wir gehen davon aus, dass sich die Niederschlagsverteilung ändern wird, dass die Temperaturen sich deutlich erhöhen werden und dadurch die Verdunstungsansprüche steigen und die Bäume einfach deutlich weniger Wasser zur Verfügung haben werden. Das bedeutet für die Bäume Stress und sie werden anfälliger gegenüber Schadorganismen. Und in extremen Jahren kann es sehr gut passieren, dass die Bäume, insbesondere Fichte und Buche, flächenhaft absterben werden.
Trockenheit heißt für Hessen, dem klassischen Buchenland also, die Buche könnte in Zukunft nicht mehr so weit verbreitet sein, weil sie Trockenheit nicht so gut verträgt. Der Leiter der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Hermann Spellmann, erklärt warum.
Wenn das jetzt trockener wird, dann hat sie eben das Problem, dass sie während der Vegetationszeit alles auf eine Karte setzen muss, um zu assimilieren, um Kohlenhydrate aufzubauen. Und wir hatten das zum Beispiel im Jahr 2003, das war ja so ein extremes Hitzejahr. Diese ganze Transpiration läuft über die Spaltöffnung der Blätter und da waren sozusagen diese Mechanismen durch die Hitze zerstört. Und dann hatten wir zum Beispiel, das ist Ihnen bestimmt auch, wenn Sie sich erinnern, aufgefallen, da waren auf einmal im Juli schon die Buchen braun und dann bis zum August fielen die Blätter runter.
Anders gesagt, wenn es zu lange heiß wird, reicht die Wasserkühlung der Bäume über ihr Blattwerk nicht mehr aus. Was aber machen die Wissenschaftler mit diesen Erkenntnissen? Wie bereiten sich die Förster auf den Klimawandel vor? Immer wieder treffen sich die Forscher mit Politikern und geben Empfehlungen für den künftigen Waldbau. Das Land Hessen ist ein großer Waldbesitzer. Daneben gibt es noch viele private Besitzer. Wenn auch in Zukunft der Wald ein wichtiger Bestandteil unserer Landschaft bleiben soll, so müssen die Forstleute auf die veränderten Klimabedingungen reagieren. Ein artenreicher Mischwald wäre so eine Möglichkeit, der Trockenheit zu begegnen. Dann würde neben Buche und Eiche der Bergahorn und die Linde gepflanzt, außerdem die Nadelbäume Douglasie und Kiefer.
Wir wollen überhaupt, das ist eine unserer wichtigen Empfehlungen, wir wollen in Zukunft mehr Mischbestände haben, um das Risiko zu verteilen. Und auf den gut wasserversorgten Standorten, da kann nach wie vor die Buche oder die Fichte eine führende Baumart sein. Und ansonsten rückt sie dann etwas zurück als Mischbaumart oder eben teilweise auch nur als begleitende Baumart.
Der Buchenbestand wird zurückgehen, wenn das Klima sich weiter in Richtung Trockenheit bewegt. Der Kroffdorfer Forst ist eine Gegend in Hessen. Sicherlich nicht überall sind die Bedingungen gleich. Jedoch können die Wissenschaftler aus den Ergebnissen hier ablesen, wie das Gesamtökosystem Wald auf den Klimawandel bisher reagiert hat. Und das nun schon seit 45 Jahren im Kroffdorfer Forst und seit mehr als 130 Jahren in Rüdesheim. Diese langjährigen Beobachtungen bringen wichtige Erkenntnisse, aus denen sich möglicherweise Konsequenzen für den Waldbau in der Zukunft ergeben. Und trotzdem, eins bleibt sicher. Wie sich unser Klima in Zukunft entwickeln wird, das kann niemand vorhersagen.
Wald unter Beobachtung. 45 Jahre Forschung zum Wasserhaushalt im Kroffdorfer Forst. Sie hörten Gabi Beck. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.